Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung. Wir werden uns ja in den kommenden beiden Stunden beschäftigen mit dem Thema Vertrieb in der Softwareindustrie. Also das ganze Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, lautet ja Softwareindustrie als Branche. Und wir werden heute darauf eingehen, auf so einige Grundlagen von Vertriebsstrategien in der Softwareindustrie. Und in der Woche drauf wird dann der Alexander Gassmann von der Software AG, wird dann sozusagen die Praxisperspektive noch hinzutun. Wobei, wenn ich mir das so überlege, wenn ich das so sage, klingt es ja so ein bisschen nach dem Motto, als wenn wir heute Theorie machen würden und nächste Woche dann Praxis mit dem Herrn Gassmann. Im Grunde genommen ist das, was wir heute machen werden, auch schon relativ praxisnah, oder es ist eigentlich Praxis, weil wenn Sie mal reingucken in das Thema Vertrieb in Softwarehäusern, ja, dann werden Sie auch gleich relativ schnell sehen, dass da sozusagen nicht allzu viel an wirklichen bahnbrechenden theoretischen Konzepten sozusagen gibt, sodass es heute, wie gesagt, auch relativ nah an dem ist, was so beispielsweise Vertriebsmitarbeiter in so einem Softwarehaus in der Praxis letztendlich machen. Beginnen wir hier einfach mal, bevor wir praxisorientierte Ausführungen beginnen, mit ein paar Definitionen. Womit sich Vertriebsstrategien im Allgemeinen beschäftigen? Nun, das ist eigentlich relativ naheliegend. Diese Vertriebsstrategien im Generellen beschäftigen sich mit Entscheidungen in Bezug auf die Versorgung nachgelagerter Unternehmen oder Kunden in der Wertschöpfungskette mit Güter oder Dienstleistungen, nicht? Also wenn Sie irgendwie sich vorstellen, so ein ähnliches Bild hatten wir das letzte Mal auch schon, ne? Wenn wir uns vorstellen, hier wäre, sagen wir mal, so ein Softwareunternehmen, Softwareanbieter. Das Bild werden wir dann auch an der einen oder anderen Stelle brauchen. Hier wäre entsprechend der Vertriebspartner. Und schließlich hätten wir dann hier den Kunden. Dann beschäftigt man sich mit den Vertriebsstrategien eben genau mit diesem Teil der Software-Wertschöpfungskette, also mit den ganzen nachgelagerten Unternehmen. Ja, und hier wäre dann vielleicht so eine Art Softwarezulieferer. Ja, man unterscheidet da in marktgerichtete akquisitorische und zum anderen vertriebslogistische Aktivitäten. Also marktgerichtet akquisitorisch ist der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen werden. Diese vertriebslogistischen Geschichten werden wir einfach ausklammern. Die sind, wie der Name auch schon sagt, eben relativ logistiknah, ja, so nach dem Motto Standortplanung und wie gut kann ich jetzt meine Unternehmen entsprechend versorgen. Ja. Und das sind halt auch viele OR-nahe Problemstellungen, die für die Softwareindustrie eben keine besondere Rolle spielen, weil wir haben eben digitale Produkte vorliegen und da ist es nicht so, dass so Themen wie Lagerhaltung, Transportplanung sind sicherlich nicht unsere Themen. Was sind unsere Themen heute? Nämlich genau die, die Sie hier unten sehen. Die Gestaltung des Vertriebssystems, die Gestaltung der Beziehungen zu Vertriebspartnern und sogenannten Key Accounts, das Vertriebscontrolling sowie die Gestaltung von Verkaufsaktivitäten im Sinne von so einem Referenzmodell, das wir hier dann vorstellen würden. Gucken wir uns also erstmal an, wie so eine Vertriebsorganisation eines Softwarehauses Grunde genommen strukturiert werden kann. Und da haben wir hier so folgende Alternativen. Also wir könnten es beispielsweise nach Regionen strukturieren. Also wir könnten sagen, okay, der eine Bereich ist zuständig für den Vertrieb in USA, der andere für Afrika, der dritte für Asien und so weiter und so fort. Was würden Sie denn sagen? Was haben wir denn, wenn wir das so regional machen würden? Was haben wir denn dafür potenzielle Vor- und Nachteile, wenn wir den Vertrieb so aufstellen? Was würden Sie denn sagen? Vielleicht, ja. Ja. Genau, also Sprache ist natürlich ein großes Plus, wenn man so regional sich organisiert, richtig. So ein weiterer Punkt wäre schlicht und ergreifend die Nähe zum Kunden. Ja, der Kunde kann eben dann, wenn es regional organisiert ist, relativ problemlos mit seinen Ansprechpartnern kommunizieren. Was wäre denn ein Vorteil, wenn man es branchenorientiert macht? Wenn man sagt, okay, wir machen eine Unterscheidung des Vertriebs jetzt vielleicht in die Telekommunikationsbranche, in Finanzdienstleister, in Chemie, in Automobil und so weiter und so fort. Was könnten Sie sich denn da vorstellen? Was wäre denn da ein Vorteil, wenn man das nach solchen Branchen organisiert? Ja? Ja, ganz genau. Der Kunde fühlt sich verstanden. Der Vertriebspartner spricht vielleicht seine Sprache. Ja. Und zudem ist gerade in der Softwarebranche ein hohes Maß an Branchen-Know-how, einfach erforderlich. Ja. Das wird zum Beispiel klar, wenn ein Softwarehaus wie die SAP, die basteln ja auch viele Branchenlösungen. Ja? Also das System MySAP ist jetzt ja nicht ein System, das für alle Branchen sozusagen existiert, sondern es gibt für die Telekom-Industrie, für Gas, für alles Mögliche, für den öffentlichen Sektor gibt es entsprechende Branchenlösungen. Und eines der Hauptprobleme, die immer sehen, wenn sie solche Branchen bezogenen Lösungen entwickeln, ist, dass sie das entsprechende Know-how letztendlich bekommen. Nicht das Software-Know-how, sondern das Branchen-Know-how. Ja, das kann man sich ja vorstellen. Wenn Sie jetzt jemanden suchen, der, sagen wir mal, sehr gutes Branchen-Know-how im ganzen Handelsbereich hat, ja, dann müssen Sie den erstmal einkaufen. Ja, das ist nicht so, das ist deswegen nicht so ohne, weil es wahrscheinlich spannendere Dinge gibt für so einen Experten in einer bestimmten Branche, ja, als den Softwareentwicklern nun zu erklären, wie diese Branche funktioniert, ja, und diese Software immer anzugucken. Ja. Das ist sicherlich nicht die spannendste Aufgabe, die man sich sozusagen auf dieser Kugel vorstellen kann. Ne. Und insofern ist das so eine der Herausforderungen. Ne. Vertriebsorganisation nach Produkten, was könnte denn da sozusagen ein Punkt sein, der dafür spricht vielleicht. Ne, ein Softwarehaus hat mehrere Produkte. Warum könnte das denn auch sinnvoll sein? Genau. Ganz genau. Haargenau. Ne? Also je komplexer die Produkte letztendlich sind, ja, umso mehr Sinn macht hier eine solche Organisation entsprechend auch nach solchen Produkten. Und beispielsweise gibt es bei der SAP also auch eine Menge Experten, die in solchen Umfeldern wie My Supply Chain Management oder My Customer Relationship Management tätig sind. Ja. Und es gibt auch Berater, die jetzt nur für ganz spezielle, Entschuldigung, könnten Sie mal ein bisschen leiser dort sein, dass normalerweise stört es nicht, wenn zwei ein bisschen brabbeln, aber der Raum ist einfach furchtbar von der Akustik. Ne? Und dann haben sie einfach Experten drin, ne, so im Bereich Supply Chain Management. Die sind jetzt nur dafür da, in Anführungszeichen nur, für die entsprechenden Optimierungsverfahren. Ne, also wir hatten da zum Beispiel in der letzten Lehrveranstaltung, also im letzten Semester in E-Business hatten wir einen Gastvortrag von einem SAPler hier, der war also nur dafür zuständig, wenn Kunden Spezialfragestellungen haben im Rahmen von Supply Chain Management Projekten, ist er sozusagen da und berät die in Sachen OR-Methoden. Ja, das ist auch übrigens einer, der hier in Darmstadt promoviert hat, der Christoph Syri, ne, der halt Spezialist auf dem Gebiet ist. Ne. Also in dem Moment macht so eine Gliederung nach Produkten sehr, sehr viel Sinn. Und eben die Trennung in Bestands- und Neukunden. Das hatten wir gerade mal mit dem Heiner Diefenbach besprochen, dass das auch eine sehr sinnige Unterteilung sein kann. Also die einen Vertriebsleute kümmern sich um die Kunden, die schon da sind, ja, und die anderen gehen ans Neugeschäft. Ja. Das wird in der Softwareindustrie, werden die Typen beschrieben mit Jäger und Sammler. Ja. Zum Teil, ne? Also die einen, und je nach Mentalität von dem Vertriebsbeauftragten. Ne? Ich denke mal, das kann man sich eigentlich auch ganz gut vorstellen. Der eine ist eher sozusagen geeignet und es macht ihm Spaß, vielleicht auch ein paar Türklinken zu putzen, ja, und dann sozusagen immer auf der Suche zu sein nach einem neuen Kunden. Dem anderen, da würde ich wahrscheinlich eher dazu gehören, in die zweite Ecke, dem wäre sowas eher lästig, ja. Der wird dann eher versuchen, dann bestehende Kunden eben mit einer vernünftigen Leistung zu überzeugen. Das sind dann so Berufsbilder im Rahmen der Vertriebsorganisation. Übrigens, das ganze Thema Berufsbilder in dem Softwarevertrieb oder auch für Wirtschaftsingenieure, also im Vertrieb komplexer Produkte, ist ein Bereich, in den unheimlich viele Hochschulabsolventen reingehen. Ja. Also denkt man vielleicht erst so auch so Vertrieb, na gut, das ist eben so, denkt manchmal mal negativ so an so einen Staubsaugerverkäufer oder irgendwie sowas, ja, das ist das Letzte, was ich machen will. Ne. Aber tatsächlich sehr viele Hochschulabsolventen gehen in diesen Bereich letztendlich rein. Ne. Denn ein komplexes Produkt wie so ein MySub-System müssen sie natürlich entsprechend auch kompetent verkaufen, ne, und ohne das entsprechende betriebswirtschaftliche und technische Know-how geht's überhaupt nicht. So, weitere Alternativen, wie wir das Vertriebssystem gestalten können. Wir können einen direkten Vertrieb machen oder einen indirekten Vertrieb. Ne? Der indirekte Vertrieb, der ist hier praktisch dargestellt. Über einen Vertriebspartner geht das alles. Und der direkte Vertrieb, das wäre dann hier der Weg direkt vom Softwareunternehmen hin zum Kunden. Ne? Das hier untere wäre dann der direkte Vertrieb. So, und jetzt können wir uns ja mal überlegen, welche Argumente nun tendenziell für einen direkten oder einen indirekten Vertrieb sprechen. Ne, und ja, wir sind letztendlich darauf angewiesen, hier in dem Umfeld, dass wir uns einfach so nach dem Motto gesunder Menschenverstand da einfach so ein paar Überlegungen machen. Also hier gibt es keine mathematischen Modelle, wie Sie es vielleicht in anderen Bereichen empfinden. Oder sagen wir mal so, und wenn es mathematische Modelle gibt, dann sind sie in der Regel nicht zu gebrauchen, ja, weil so abstrakt, dass dann letztendlich auch keiner eine echte Entscheidungshilfe davon hat. Eine Unterscheidung, die man machen kann, ja, die haben wir in dem Buch von Homburg und Kromer gefunden, ist eine Unterscheidung in Effektivitäts- und Effizienzüberlegungen. Ja, also zunächst mal hier Effektivitätsüberlegungen. Was kann letztendlich dafür sprechen für einen direkten oder indirekten Vertrieb? Also wir wollen eine hohe Qualität der Kundenbetreuung erreichen, zum Beispiel durch räumliche Nähe oder Spezialisierung. Oder wir wollen die Kunden besonders eng an uns binden. Ja? Oder Effektivitätsüberlegungen können auch Wachstumsmotive sein. Ne? Und das sind jetzt einfach Punkte, die für das eine, sowohl für die eine Sache als auch für die andere Sache sprechen können. Ne? Das ist, was ein bisschen sehr allgemein einfach ist. Ja? Also die Qualität der Kundenbetreuung kann sowohl durch direkten Vertrieb als auch durch indirekten Vertrieb hergestellt werden. Ne? Kundenloyalität entsprechend auch. Ich meine, wenn man es schlecht macht, wird der Kunde wenig begeistert sein. Was ich jetzt in einigen Gesprächen etwa mit der Software AG gelernt habe, die ihren eigenen Vertrieb selbst sehr stark mithilfe von Partnern durchführen. Also wenn sie ihre serviceorientierten Architekturprodukte wie das Course Vision irgendwo implementieren beim Kunden, ja, dann geht es immer mit Vertriebspartnern. Und da könnte man ja einerseits sagen, naja gut, verliert man natürlich einen Teil vom Kuchen, ja, im Grunde genommen wird man das Projekt vielleicht auch das ganze Geld einnehmen. Der Hintergrund ist einfach der, dass sich nur so die Wachstumsziele erreichen lassen. Das ist in dem Fall der Grund, der dahinter steckt, weil sie eben sagen, okay, allein aus eigener Kraft können wir nicht so schnell wachsen, können wir nicht so viel qualifiziertes Personal hinzugewinnen. Also muss ich zusammenarbeiten, beispielsweise mit Firmen wie SDM, ja, dieses Münchner Individualsoftwarehaus, ne, die dann eben Teile der Programmierung, die in diesen Projekten erforderlich sind, entsprechend übernehmen. Ne. Nur so können wir wachsen durch entsprechende Partnerschaften. Das hier werden jetzt wiederum ein paar Effizienzüberlegungen, ne? Also Effizienzüberlegungen heruntergebrochen mal auf so eine Fragestellung, auf so eine Make-or-Buy-Entscheidung, ne? Also mache ich es entsprechend selbst, den Vertrieb direkt oder buy, kaufe ich es ein, mache ich es also entsprechend über einen Vertriebspartner. Und da bietet nun auch die Transaktionskostentheorie gewisse, ja, Entscheidungshilfen, ja, die Transaktionskostentheorie. Wie fit sind Sie in der Ecke? Haben Sie das mal irgendwie so Grundstudium gemacht? Ja, so leicht verunsichertes, irgendwas zwischen Nicken und Kopfschütteln findet hier statt. Ja, wie kriege ich das jetzt dann auf die Schnelle mal rübergebracht, die Überlegungen? Also die Ausgangspunkt der Transaktionskostentheorie ist die Überlegung, dass so in der klassischen Ökonomie die Kosten von Transaktionen nicht berücksichtigt worden sind. Und eine Transaktion könnte jetzt sein, ja, ich sehe gerade die Kamera, ja, ich kaufe mir diese Kamera, ja, oder eben ich beauftrage ein Softwarehaus mit der Entwicklung einer bestimmten Softwarelösung. Das wäre jetzt eine Transaktion. Und so eine Transaktion, ja, die können Sie jetzt in unterschiedliche Phasen einteilen. Also Sie können sagen, diese Transaktion, ich kaufe mir die Kamera, läuft wie folgt ab. Ich informiere mich vielleicht im Internet über Kameras. Was gibt's für Modelle? Was haben die für eine Auflösung? Oder ich möchte eine Softwarefirma beauftragen mit einer Entwicklung von einem Stück Software. Dann gucke ich mir an SDM, dann gucke ich mir die Inder an, ja, und guck mir Cognizant an, ja, und checke sozusagen, wie sind die Leistungsangebote, ja. Dann kann ich mit denen in Verhandlungen eintreten. Dann kann ich Verträge abschließen, die ich letztendlich kontrollieren und anpassen muss. Und alle diese Phasen einer solchen Transaktion, wenn ich die durchlaufe, verursacht das Kosten. Ja? Und diese Kosten, die dann anfallen, das nennt man dann Transaktionskosten. Geht zurück auf Williamson und Coase, das sind so die entsprechenden bekannten Namen in diesem Umfeld. Und diese Transaktionskostentheorie soll eben Anhaltspunkte dafür geben, innerhalb welcher Institution, so nennen das die Ökonomen, bestimmte Transaktionen abgewickelt werden. So lautet so eine Grundaussage, geht in die Richtung, dass man sagt, okay, wenn die Transaktionskosten relativ hoch sind, ja, dann geht es häufig auf spezifische Produkte zurück. Also wenn die Produkte sehr spezifisch sind, ich will mir irgendwas einkaufen, ja, eine Individualsoftware entwickeln, dann habe ich sehr, sehr hohe Verhandlungskosten und Anbahnungskosten, ja. Und wenn diese Kosten sehr hoch sind, dann spricht es natürlich tendenziell dafür, dass wir sagen, wir machen es selbst, ja, bei hohen Transaktionskosten aufgrund hoher Komplexität und Spezifität und entsprechend umgekehrt. Das sind so grundlegende Gedankenmuster, die dort dahinter stecken. Ne? Und ähnliche Überlegungen haben wir hier eben auch, dass wir sagen, dass die Literatur der Meinung ist, ich drücke das nochmal ein bisschen neutraler aus, weil ich denke auch, dass hier ziemlich stark vereinfacht wird. Wenn wir also eine hohe Spezifität und eine hohe Komplexität haben, erhöht es die Transaktionskosten, das ist das, was ich eben sagte, ne? Und wenn die Transaktionskosten entsprechend hoch sind, ja, könnte das tendenziell für einen direkten Vertrieb sprechen. Also wenn wir ganz komplexe Produkte haben, sozusagen, wir finden überhaupt keinen vernünftigen Vertriebspartner, der in der Lage ist, den Kunden wieder gescheit zu verklickern, ja, dann gehen wir vielleicht besser diesen direkten Weg. Ansonsten gehen wir eher den indirekten Weg. Ne? Das sind so ein paar Tendenzaussagen, die man da rausholen kann. Oder weitere Tendenzaussagen sind die, wenn wir sehr, sehr viele Marktteilnehmer haben, ja, können die Transaktionskosten durch den Einsatz von Intermediären gesenkt werden. Ne? Also wenn ich besonders viele Kunden habe, spricht es vielleicht dadurch, so einen Vertriebspartner einzuschalten. Ne? Diese Idee von Intermediären ist einfach die, ne, wenn man jetzt hier verschiedene Nachfrage haben. Wir haben hier jetzt verschiedene Anbieter. Wenn wir da jetzt ein Intermediär dazwischen schalten, dann reduziert das die Anzahl der Kontakte deutlich. Wenn wir jetzt hier 4 Nachfrager, 3 Anbieter haben, hätten wir in dem Fall sozusagen 7 Connections. Und wenn jeder mit jedem, dann hätten wir 12 Connections. Das ist alles, was hier letztendlich dahinter steckt. Und natürlich ein weiterer Punkt, der die Entscheidung für oder gegen den direkten, indirekten Vertrieb letztendlich auslöst, ist der Einsatz des Internets. Klar, in dem Moment, wo ich eine einfache Software habe, die wenig spezifisch ist, wenig komplex ist, in dem Moment kann ich auch gut das Internet einfach als Vertriebsmedium nutzen. Die Kunden können sich eine Virensoftware einfach aus dem Netz runterladen. So, wie sieht es in der Praxis aus? Wir nehmen das Beispiel der SAP. Und an dem Beispiel können wir ganz gut schon mal zeigen, dass letztendlich es nicht so aussieht, dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern dass man das durchaus natürlich miteinander verknüpfen kann. Also die SAP macht etwa folgende Aufteilung zwischen ihren Kunden. Sie sagen, wir haben Global Enterprises mit mehr als 2500 Mitarbeitern. Wir haben Local Enterprises mit zwischen 1000 und 2500 eben. Und wir haben dann die Small Enterprises mit kleiner als 100 Mitarbeitern. Und in Klammern stehen so die potenziellen Kunden, die die SAP in diesen Bereichen sieht. Also eine ganz ordentliche Zahl, gerade bei den Small Enterprises. Also die Zahlen hier, die stammen aus einer Präsentation, die Kagermann in diesem Jahr vor Investoren gehalten hat, um sozusagen klar zu machen, um welche Größenordnungen das geht. Und bei der SAP, die haben sich für folgendes Vertriebsmodell entschieden. Die sagen, für den ganzen Großkundenbereich machen die das entsprechend selbst, geben es nicht aus der Hand. Und für diese kleineren Bereiche, also für alles andere, setzen sie eben solche Vertriebspartner ein, wie wir sie hier haben, machen dort also einen indirekten Betrieb. Hintergrund ist hier auch, dass sie sagen, gerade bei diesen kleineren Mittelstandsfirmen gibt es extrem große Unterschiede und die müssen entsprechend differenziert betrachtet werden. Das soll auch bedeuten, dass ich die Vertriebspartner möglichst auf spezielle Bereiche, auf spezielle Branchen vielleicht selbst konzentrieren. Dass also so ein Mittelständler, so ein Vertriebspartner deckt dann vielleicht eine bestimmte Branche ab, vielleicht die Textilbranche oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, wir hatten das als Beispiel auch schon mal kurz besprochen, mit der Tendenz, die auch in diese Richtung geht, dass dieser Mittelständler, so ein Anbieter wie die TDS etwa, dass die eben den Kunden dann keine Softwarelizenzen verkauft, sondern die Kunden praktisch so eine Art Mietmodell dort fahren. Und für so Größenordnung, so unter 200 Euro pro Benutzer dann entsprechend eine vorkonfigurierte Lösung erhalten. Eine vorkonfigurierte Lösung, die sozusagen auf dem SAP-System aufbaut, die aber von diesem Vertriebspartner dann entsprechend schon eingestellt wird. Also auch das vielleicht ein wichtiger Punkt, dass eben so ein Vertriebspartner in der Softwareindustrie ist dann eben mehr als vielleicht so ein Kaufland oder so ein Edeka, der einfach nur die Produkte, wie sie halt sind, die Coca-Cola dann eben an den Kunden dann weitervertreibt, sondern das sind eben auch Vertriebspartner, die spezielle Lösungen für die Kunden entsprechend vorkonfigurieren. Das ist so einer der Punkte, die für die Softwareindustrie ganz spezifisch sind. Auch so ein Plattenladen verkauft ja nicht, macht ja nichts anderes als den Produktverkauf. Und diese Vertriebspartner entwickeln eben zum Teil selbst mit. Genau, das hier unten. Ja, und zu attraktiven Einstiegspreisen, das haben wir jetzt ein bisschen da von unserem einen Projektpartner das Wort so übernommen, das wäre dann so ein bisschen typisch werbehaft, also zu, vielleicht nicht ganz teuren Einstiegspreisen. So, schwupps. Ja, weitere Ausgestaltungsformen des Vertriebssystems. das ist vielleicht nicht das Allerspannendste hier, ich gebe es jetzt zu, ja, Tiefe des Vertriebsweges, ja, und hier ist die Frage, wie viele Vertriebsstufen haben wir eigentlich, ne? Also geht es hier bei einem Vertriebspartner oder geht es über mehrere Vertriebspartner? Ich habe gleich mal hingeschrieben, in der Softwareindustrie mehrere Vertriebspartner in der Regel nicht sinnvoll. Warum nicht?
Ja. Weil Scheiter entwickelt wird irgendwie. Also man hat ja nur den einen Vertriebspartner, da ändert sich auf den anderen Stufen ja nichts mehr. Also.
Ja, oder wenn wir es mal andersrum uns angucken, warum gibt es in vielen physischen Industrien, wo es physische Güter gibt, mehrere Vertriebsstufen? Ja, was, ja.
Die Lagerhaltung und Logistik spielt auch eine große Rolle, dass ja. Großhandel noch gibt, dann der Einzelhandel erst kommt.
Ja, ne? Also logistische Fragestellungen sind meistens die dahinter stecken, wenn wir sagen, wir machen Großhandel, Einzelhandel und so mehrere Stufen. Und auch dieses Thema, also man wird Software, wenn man es über das Netz vertreibt, sicherlich nicht von A nach B und von B nach C wieder schicken. Ne? Das macht relativ wenig Sinn. Und auch die Kosten für den Vertrieb von solchen CDs, die kann man ja auch sozusagen vernachlässigen. Breite des Vertriebsweges, das heißt auf gut Deutsch, mit wie vielen Vertriebspartnern wird eigentlich zusammengearbeitet? Und da lautet eigentlich auch die relativ eingängige Ansage, je komplexer, erklärungsbedürftiger und hochwertiger die Produkte sind, desto eher bietet es sich an, mit einer kleinen Anzahl von Partnern zusammenzuarbeiten. Na, ist logisch, warum. Ne? Die Leute müssen eben die entsprechende Kompetenz haben, um solche komplexen Produkte auch vertreiben zu können. Breite des Vertriebssystems ist wieder eher eine ganz spannende Fragestellung. Das beinhaltet dann die sogenannte Multi-Channel-Problematik. Diese sogenannte Multi-Channel-Problematik sagt aus, wir haben ein Produkt, ja, und die Frage ist, über wie viele Kanäle, ja, wir unsere Produkte letztendlich an die Kunden vertreiben. Was können Sie sich denn da für Punkte vorstellen, die man da berücksichtigen muss, wenn man an diese Fragestellung Multi-Channel denkt? Oder können Sie ein paar schöne Beispiele nennen? Ja. Ja, super. Ne? Also der eine Punkt wäre, keine versuchen, die Kannibalisierung zu vermeiden. Was wäre denn eine mögliche Strategie, um diese Kannibalisierung zu vermeiden? Was können Sie sich da denn vorstellen? Ja?
Unterschiedliche Kundengruppen über unterschiedliche
Vertriebskanäle.
Kanäle anzusprechen.
Ja. Genau, also verschiedene Kundengruppen über verschiedene Kanäle ansprechen. Das wär ein Punkt, genau. Weitere?
Produktdiversifikation, also dass man über die verschiedenen Kanäle verschiedene Produkte oder leicht veränderte Produkte vertreibt.
Ja, könnte man sich auch gut vorstellen, so verschiedene Versionen über verschiedene Kanäle zu vertreiben. Sehr gut, ja, genau. Zusatznutzen wird mir noch einfallen. Ja, da gibt es so als Beispiel fallen mir da immer so die Verlage ein, wenn man sich solche Zeitschriften oder sowas vorstellt. Also Sie können einerseits natürlich einfach irgendwelche Zeitschriften wie den Spiegel oder die FAZ oder sonst was ins Netz stellen. Das wäre die eine Sache, aber da können Sie natürlich im Netz dann schöne Zusatzfeatures wie Suchfunktionen beispielsweise anbieten, so wie FAZ.net zum Beispiel, wo man dann letztendlich alles finden kann. Das sind so Punkte, die man da berücksichtigt. Musik ist natürlich noch ein schönes Beispiel, die Musikindustrie, die wir davor hatten, wo man natürlich auch immer gucken muss, wenn man jetzt auch den digitalen Musikvertrieb macht, wie bei der natürlich dann die entsprechenden CD- und DVD-Käufe entsprechend kannibalisiert. Wie würden Sie das einschätzen für die Softwareindustrie? Hat das da eine große Bedeutung? Wo gibt es denn, sagen wir mal, in der Softwareindustrie den Fall, dass Mehrkanalstrategien gefahren werden?
Ich denke mal, viele Softwarehäuser bieten ihre Software auch jeweils zum Download im Internet an.
Stimmt, ja.
Der Einzelhandel darüber kannibalisiert wird, aber das kann ja im Softwarehaus einfach egal
Ja.
Software ist, die im Mediamarkt verkauft wird, dann sind die mehr Teile. Und
ich gebe das gerade nochmal wieder, weil es war schön gesagt, also bei so einem Softwareprodukt wie Microsoft kann man über den Mediamarkt natürlich vertreiben und über das Internet runterladen, aber das kann Microsoft eigentlich, wie Sie es so schön gesagt haben, auch relativ egal sein. Ja. Die Hauptsache, es kommt an den Mann oder an die Frau. Ne?
Mhm. Den meisten Leuten macht es jetzt ja auch nicht viel aus, ob sie ein Handbuch noch in gedruckter Version haben oder eben online haben. Also kommt natürlich auf die Produkte drauf an. Wenn das eher für Leute ist, die sich in dem Bereich auskennen, dann ist es denen egal, ob sie da jetzt noch das Ganze auf Medium haben oder noch
richtig. Handbuch dazu haben. Richtig, ja. Sehr gut, ja.
Aha, ja. Ich denke, der Internetvertriebskanal hat sich da auch bei Software etabliert, um Demo-Versionen an den Mann zu bringen.
Ja.
Das gibt es ja auch sehr oft, dass man eben welche Firmware erstmal kriegt, also die zum Test ist und dann die Möglichkeit dazu bestellen.
Richtig, genau, das ist auch ein guter Punkt. So Demo-Versionen, die vor früh angeboten werden und die sozusagen so als Art Teaser dann für die Kunden gedacht sind, ne, um dann letztendlich das ganze Produkt zu kaufen. Ne? Genau, also das sind genauso die Themen, die wir hier bei diesem Multi-Channel-Bereich haben. So, ja, jetzt auch so eine Sache, die man, ja, die vielleicht keine Rocket Science jetzt im engeren Sinne ist, ja, das Thema Key Account Management. Ne? Das wird immer dann bedeutsam, wenn ein Softwarehaus ganz wichtige Kunden hat. Ne? Ganz wichtige Kunden, keine Ahnung, einer der ganz wichtigen Kunden bei der SAP ist Nestle beispielsweise. Und wenn der Kunde dann groß genug und wichtig genug ist, ja, dann ist es immer so, dass der Key Account Manager in aller Regel auf der Vorstandsebene auch angesiedelt ist. Ne? Dann wird es sozusagen komplett zur Chefsache gemacht. Ne? Die entsprechenden Key-Accounts erkennt man in Waldorf immer daran, dass man sie im sechsten Stock nicht in der normalen Kantine antrifft, ja, sondern eben entsprechend in dem Vorstandscasino, was da oben ist, ja, wo man als Prof auch öfter mal reinkommt. Das ist dann immer ganz nett, ja. Und dann sieht man eben, wie die Key-Accounts entsprechend betreut werden. Ja. Also das ist wirklich, sie kommen dahin in den sechsten Stock und dann kriegen sie, sobald sie diese Etage betreten, kriegen sie Drinks angeboten und können, egal wo sie sich hinsetzen, kommt eine Dame und bietet ihnen Kaffee an und alles Mögliche. Das ist wirklich eine perfekte Betreuung. Also das geht mir immer so durch den Kopf, wenn es um Key-Accounts geht. Eine Menge von Events werden veranstaltet für die ganz wichtigen Kunden. Golfturniere, ja, die werden eingeladen zu Segel-Events und man tut eben praktisch alles sozusagen, dass es denen gut geht. Ne? Und was man auch macht, ist, dass man natürlich versucht, und das ist jetzt das über das Normale hinaus, dass man versucht, gemeinsam mit diesem Kunden in die Planung reinzukommen. Also, dass man praktisch versucht, gemeinsam mit dem Kunden die Planung des Kunden voranzutreiben. Also beispielsweise im Hinblick auf Releasewechsel. Dass man mit dem Kunden dann gemeinsam den Plan macht, wann es denn sinnvoll ist, jetzt vielleicht von dem einen Release auf den nächsten überzuwechseln und dann eben mit dem Kunden ein so gutes Verhältnis aufbaut, dass man auch dessen Zahlen, dessen Budgets kennt, dass man vielleicht auch weiß, wo den letztendlich der Schuh drückt, ja, wenn der CIO nun für die SAP-Lizenzen meinetwegen verantwortlich wäre, dass man also alles versucht, um sozusagen so eng wie möglich mit dem Kunden in alle Planungsaktivitäten reinzukommen. Das ist wahrscheinlich noch wichtiger als das nette Sponsoring von Events und die Leute immer wieder einzuladen. Ne? Wobei das natürlich auch gut kommt. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt. Das habe ich in der letzten Zeit mal kennengelernt in so ein paar anderen Industrien als der Softwareindustrie. Da fällt es einem dann wie Schuppen von Augen, wenn man auf einmal, wir waren da eingeladen, ein paar Mal beim VfB Stuttgart in der VIP-Launch, ja, von verschiedensten Unternehmen nutzen das einfach als Kundenbindungsinstrument. Und das ist wirklich klasse, ja, so eine VIP-Launch. Ja, ich war da vorher auch nie, jetzt war ich gleich zweimal hintereinander da. Werden sie auch perfekt sozusagen bedient die ganze Zeit, ja. Und so gefühlsmäßig kann man das vorstellen, wenn man sich bei einem dieser Unternehmen beispielsweise in dem Fall so eine kleine Fertigungsstraße gekauft hat und ist ganz zufrieden, also ist mit diesem Produkt und wird dann noch öfter dann eingeladen entsprechend zu solchen Events, erhöht es die Loyalität unheimlich. Da kommen sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr auf die Idee, das nächste Mal irgendwelche Vergleichsangebote einzuholen. Das ist jetzt relativ, ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich fundiert und alles, was ich Ihnen gerade sage, aber das ist mir gerade so in der letzten Zeit klar geworden. Das ist wahrscheinlich ein hervorragend angelegtes Geld, solche Events zu sponsieren. Und so extrem teuer ist es ja nun auch nicht. Ne? Wenn Sie davon ausgehen, in dem Fall war das ein Unternehmen, dass seine Kunden da so Produktionsanlagen für 500.000, 600.000 Euro verkauft. Ne? Dann können sie halt auch mal so ein, zwei VIP-Tickets spendieren, denke ich mal. Ne? So, ja, das war so im Wesentlichen das, was hier, glaube ich, auf der Folie steht, denke ich mal. So, und was ganz lustig und interessant ist, ist dieses Thema Partnermodelle. Wir hatten ja schon in der letzten Stunde, hatten wir uns unterhalten über das ganze Thema Kooperation. Ja? Und so kann so ein Softwarehaus Kooperationen links mit seinen Zulieferern haben, mit seinen Vertriebspartnern, mit Technologiepartnern. Das hatten wir alles das letzte Mal besprochen. Was es immer wieder gibt, so eine Art so Miles-and-More-Status, könnte man das übersetzen, ja, so eine Art Miles-and-More-Geschichte, dass die Softwarehäuser sozusagen ihre Partner bepunkten, ja, denen praktisch Punkte geben, so nach dem Motto, wie gut bist du denn Vertriebspartner, ja, oder wie gut bist du denn Softwarezulieferer. Ne? Und je nachdem, was die für Punkte bekommen, kriegen die einen Status, ja, der nennt sich Associate, Silver oder Gold. Ja, also der Vertriebspartner hat dann, wenn er Glück hat, den Status Gold Partner. Ja, und da hat er auch was davon, der Vertriebspartner, das steht auch auf der Folie. Ne? Die erhalten beispielsweise die höchsten Rabatte auf SAP-Lizenzen. Ja, also wenn die TDS hat so einen Goldstatus und dafür kriegt sie dann entsprechend die Lizenzen ein bisschen günstiger, als ein Unternehmen, das vielleicht nur den Silver oder gerade den Associate-Status hat. Das gleiche System findet sich übrigens auch, wenn es an andere Partner geht, wenn es an die Beratungsunternehmen geht. Ne? Dass auch dort verschiedene Stati, wie heißt denn das? Ja, Sie wissen, was ich meine, ja. werden da entsprechend auch verteilt. Ne? Und ich denke mal, dass so ein Haus wie Accenture, ja, die müssen nicht dafür kämpfen, aber wir haben mal eng zusammengearbeitet mit einem kleineren mittelständischen Beratungshaus, also Größenordnung 200 Mitarbeiter, Berater ungefähr, die leider insolvent gegangen sind. Die mussten immer sehr, sehr heftig kämpfen, um entsprechend dieses Qualitätsgütesiegel zu bekommen, weil das gerade für die dann einfach sehr wichtig ist vor den Kunden. Ne? Was muss so ein Unternehmen tun, um da diesen Status und möglichst viele Miles and More Punkte zu erreichen? Was können Sie sich denn vorstellen? Was muss so ein Partnerunternehmen tun, um möglichst viele Punkte zu kriegen? Any ideas?
Ja. Ich denke, ein Punkt wird auf jeden Fall der Vertrieb von großen Mengen an Lizenzen sein, dass die SAP auch wirklich was davon hat.
Ja, richtig. Also erfolgreich im Markt agieren ist ein Punkt, richtig, genau.
Vielleicht eine breite Auswahl von Produkten in SAP anbieten, also dass sie jetzt nicht nur eins anbieten, sondern den Kunden alles anbieten.
Breite Auswahl von Produkten kommt hier als Antwort. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob das mit reingeht. Könnte sein. Könnte aber auch sein, dass es nicht reingeht. So nach dem Motto, dass die auch interessiert sind, wenn irgendein Partner einfach eine Nischenlösung anbietet, dass sie sagen, das ist uns auch recht. Gibt noch einen ganz großen, leicht perfiden Punkt. Ne? Der Punkt ist, die müssen eine gewisse Anzahl von Schulungen besuchen. Und zwar bei dem entsprechenden Softwarehaus. Und kenne ich jetzt viele Stimmen, die sich da sehr drüber beschweren, weil diese Schulungen extrem teuer sind. Und wenn Sie mal reingucken in die in den Jahresabschluss der SAP, sehen Sie, dass dieser Anteil der Schulungsumsätze am Gesamtumsatz mittlerweile gar nicht mehr so zu vernachlässigen ist. Also wir hatten die drei großen Punkte, ne? Wir hatten Lizenzverkauf, wir hatten Wartung und wir hatten Beratung. Das waren so die drei großen Dinge. Aber wenn Sie mal in die SAP-Bilanz reinschauen, macht Schulung mittlerweile einen ganz schön großen Anteil auf. Und die werden praktisch auf diese Weise motiviert, ja, entsprechend an diesen Schulungen zu durchaus sehr, sehr hohen Kosten teilzunehmen. Ja. Das gilt nicht nur für die Vertriebspartner, das gilt genauso für die Partner, die in der Softwareentwicklung aktiv sind. Also für die, was wir hier mal Zulieferer genannt haben, die entsprechende Module, Services für die SAP-Lösung liefern. Ne. Auch die müssen entsprechend in diese Schulungen reingehen, was in vielen Fällen natürlich neben dem Punkt, dass so ein Softwarehaus eine weitere Erlösquelle hat, natürlich auch Sinn macht. Ne. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie wären jetzt ein Softwarehaus, das für, sagen wir mal, für so eine SOA Plattform wie NetWeaver Software entwickelt, müssen Sie natürlich als Softwarehaus auch sicherstellen, dass sich dieses kleinere Softwarehaus entsprechend mit der Plattform gut auskennt. Ne? Allerdings auch dort zum TR-SOA, was sich immer mehr herauskristallisiert, da gibt es ja mehrere Plattformen für diese serviceorientierte Architektur. Ne? Da gibt es von IBM das WebSphere, da gibt es von SAP NetWeaver, von Oracle gibt es das Fusion. Ja. Ist ja immer die Idee mit den offenen Standards bei den serviceorientierten Architekturen. Es stellt sich immer mehr heraus, dass diese Plattformen, dass die doch sehr herstellerabhängig sind zum Teil. Ja. Was heißt das? Das heißt, für so eine Software-Wertschöpfungskette, wie wir sie hier an der Tafel stehen haben, würde es beispielsweise heißen, dass wenn wir so ein kleines Unternehmen haben, ja, so einen Softwarezulieferer, das einen bestimmten Bereich, in einem bestimmten Nischenbereich Services anbieten will, dass es nicht im Moment so ist, wie es uns von allen SOA-Visionären immer erzählt wird, ja, dass das auf allen Plattformen läuft, das findet so mitnichten statt. Ja, sondern so ein kleineres Softwarehaus wird gar nicht die Kapazitäten haben, so viele Leute auf Schulungen zu schicken, dass sie im Bereich NetWeaver, Fusion und WebSphere entsprechend fit sind. Ne? Auch die müssen sich entsprechend sozusagen fokussieren. Ne? Und auch das ist natürlich ein Punkt, generiert entsprechende Umsatzerlöse. Ja? Das Partner Edge, weiß ich nicht, das ist der Name hier vielleicht, keine Ahnung. Genau, hier haben wir das nochmal. Gold-Status, Silver-Status, Associate-Status. Ne? Und hier kommen eben solche Geschichten rein. Vertriebserfolg, Kundenzufriedenheit, Ausbildungsmaßnahmen hatten wir jetzt länger besprochen. Und solche Investitionen in Branchenlösungen und Entwicklung von entsprechenden Add-ons. Ja, schauen wir uns das Thema Vertriebscontrolling an. Als nächster Punkt, der sozusagen auszugestalten ist, wenn wir an den Softwarevertrieb denken. Zunächst mal Definition, wie üblich, was versteht man unter Vertriebscontrolling? Man versteht darunter die zielgerichtete Steuerung des Vertriebs eines Unternehmens. Ne? Dabei muss man immer wieder betonen, dass Controlling eben mehr ist als Kontrolle. Ja? Also Control kommt von dem englischen Wort Control, steuern, ja? Also eher so in die Richtung Steuerung. Vielleicht auch soll Ist-Abweichungen ermitteln, aber dann eben im nächsten Schritt hergehen und daraus dann entsprechende Maßnahmen ableiten. Controlling dient laut betriebswirtschaftlicher Literatur der Koordination des Führungssystems. So würden das Leute wie Weber, Küpper oder Horvath vielleicht sehen, die gesamte Koordination des Führungssystems. Und eben Grundlage jeder Koordinations- und Steuerungstätigkeit ist eben die Erzeugung und Verwendung entscheidungsrelevanter Informationen zur Steuerung von Unternehmen oder eben dem Vertriebsbereich. Und eines der wesentlichen Instrumente, die man dort hat für das Controlling und für das Vertriebscontrolling, sind eben Kennzahlensysteme. Ne? Und Kennzahlensysteme würden Sie hernehmen, einmal um zu planen und eben auch zu kontrollieren. Ne? Planen in dem Sinne, dass Sie eine Kennzahl hernehmen würden. Ja? Sie nehmen eine Kennzahl her, würden vielleicht als Planwert, würden Sie vielleicht vorgeben, ein Beispiel für eine Kennzahl für das Vertriebscontrolling wäre der Marktanteil eines Produktes. Ja? Würden Sie als Planwert sagen, wir hätten gerne am Ende des Jahres 25%. Ja? Und zum Schluss wird sozusagen dann kontrolliert, wie viel Marktanteil hat das Produkt dann tatsächlich gewonnen. Und der Gap ist dann sozusagen der, wo man dann sagt, okay, da müssen wir vielleicht entsprechend rein in dieses Thema. Also es wären so ein paar ausgewählte Kennzahlen für das Vertriebscontrolling. Könnten wir noch lange fortsetzen, die Liste. Bedeutend hier ist Vertriebscontrolling allgemeiner Natur. Das wären natürlich so Anzahl Kundenanfragen, Marktanteil, Produkte, das gilt für alle Branchen. Gerade dieser Vertriebsbereich in den Kennzahlen ist allerdings sehr industriespezifisch, sodass wir uns, wenn wir uns hier einige spezielle Kennzahlen aus der Softwareindustrie angucken, würden wir vielleicht hier auf solche Kennzahlen kommen. Also Anzahl von Leads aus dem Direktmarketingprozess. Weiß jemand, was ein Lead ist? Also Lead ist eigentlich nichts anderes, als wenn Sie, wir machen es mal ganz, ganz drastischer, wenn Sie für so ein Softwarehaus auf die Cebit gehen, ja, und kassieren von irgendjemandem eine Visitenkarte ein, ja, dann ist dieser Name, den Sie hier haben, ein Lead, ja. Und danach werden die oft bemessen, ne, und deswegen darin erklärt sich auch einfach dieser heftige Visitenkartenaustausch, ja, bei solchen Events, ja, da sind sie ganz scharf drauf, dann immer alle möglichen Visitenkarten einzustecken, weil dann können sie sagen, okay, ich habe an der letzten Cebit 174 Leads gemacht, ne? Das klingt dann gut, ne? Weitere Kennzahlen werden dann eben sowas wie das Adressvolumen, die Anzahl von Erstbesuchen beim Kunden mit Abschlusswahrscheinlichkeiten bewerteten Opportunities. Sie sehen auch diese, was wir hier an Folien haben, kommt zum Teil auch aus der Praxis. Ne? Das sieht man schon so ein bisschen an dem Wording. Ne? Da spricht man halt von Opportunities, wenn Sie sagen, okay, wir haben jetzt einen Kontakt, wo wir eine vernünftige Chance dahinter wittern. Ne? Wir haben das auch dann auch hier genannt, Anzahl der Lösungspräsentation beim Kunden. Sie werden nachher noch auf den Praktikerfolien sehen, da nennt man das dann Solution-Präsentation, glaube ich, oder Solution-Konzeption oder sowas. Ne? Das ist halt ein bisschen die Praxissprache. Ne? Anzahl gegebener Angebote und so weiter und so fort. Ne? Das wären so Kennzahlen für das Vertriebscontrolling. Auch hier ein Begriff, der dafür immer wieder gebraucht wird. Man spricht in der Praxis nicht mehr von Kennzahlen, sondern von KPIs, ja, Key Performance Indicators, ne, was letztendlich genau das Gleiche ist. Ne. Sie haben eine entsprechende KPIs, die es dann zu kontrollen gilt. Ne. KPIs, die es zu kontrollen gilt, genau, da fällt mir ein ganz lustiger Spruch ein von meinem alten Chef. Der hatte von einem der ganz bekannten Wirtschaftsinformatik-Profs, ja, als ich damals promoviert habe, hat mein alter Chef, der Herr König, hat da eine E-Mail oder einen Anruf von einem der renommierten Wirtschaftsinformatik-Profs bekommen, der mittlerweile auch emeritiert ist und sich Ehrendoktorwürden hat und der sich darüber beschwert hat, über die ganzen Anglizismen in der Wirtschaftsinformatik. Also, muss man denn alles auf Englisch ausdrücken, ja. Und da fanden wir dann eine entsprechende, die Assis dann eine entsprechende E-Mail von unserem Chef, ja, bitte alle Papers auf Anglizismen checken, ja. Das und ja, das fiel mir da gerade ein bei der Geschichte. Ne? Also so kommen wir, glaube ich, gerade als Wirtschaftsinformatiker nicht mehr wirklich raus aus der Nummer. Ne? Ja, Vertriebskennzahlen können als Grundlage für die leistungsbezogene Vergütung der Vertriebsmitarbeiter herangezogen werden. Das ist natürlich immer ein großer Punkt, dass wir gerade die Vertriebsmitarbeiter, können wir deren Leistung, können wir vielleicht relativ gut anhand von solchen Kennzahlen entsprechend bewerten, ja, Und insofern besteht das Ziel darin, so ein anreizkompatibles Vergütungsmodell zu bekommen. Die Idee ist, man gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bestimmtes Fixgehalt und dann in Abhängigkeit der Leistung eben entsprechend ein variables Grundgehalt. Also wie es bei Professoren jetzt auch eingeführt worden ist, also früher C4 wäre einfach hier so ein Fixgehalt gewesen, ja, wäre einfach hier so eine Parallele zur Abszisse, und W3 ist zumindest zum Teil dann so, dass es hier mit der Leistung hochgeht, ne? Also variabler Bestandteil. Größenordnung für den Softwarevertrieb ist, dass sie dort in, ja, kann man natürlich jetzt auch nicht auf Punkten, Komma sagen, aber damit sie so eine Größenordnung kriegen, vielleicht 30% des Gesamtgehaltes, irgendwie sowas, geht dann in eine variable Vergütung rein. Ne? So über den dicken Daumen. Ne? Als entsprechende Kennzahl wird in der Softwareindustrie in vielen Fällen der Umsatz herangezogen, ja? Also wie viel Umsatz entsprechend gemacht wird. In Abhängigkeit davon wird dann die variable Besoldung erfolgen. Was können Sie sich vorstellen, warum Umsatz als Kenngröße oftmals einen ganz schön heftigen Sprengstoff beinhaltet? Ja? Egal.
Das ist natürlich nicht förderlich der Teamarbeit unter den Vertriebsmitarbeitern, weil es wird sich nicht mehr primär darauf konzentrieren, dass das Gesamtergebnis stimmt, sondern immer nur, dass das eigene Ergebnis stimmt, und das kann möglicherweise nicht das optimale Gesamtergebnis sein.
Okay, das könnte theoretisch so sein, ja, aber ich würde mal sagen, wenn Sie vielleicht 5 Vertriebsmitarbeiter haben, und die sind vielleicht jetzt regional aufgestellt oder nach Produkten oder wie auch immer, könnte man ja sagen, dass einfach die Summe von dem, was die 5 zusammenkriegen, dann der Gesamtumsatz ist.
Ja, es könnte sein, dass die Mitarbeiter sich halt nur auf den Umsatz konzentrieren, den Gewinn völlig aus den Augen verlieren.
Ja.
Und dann eventuell sogar unter Kosten verkaufen.
Ja, also das wäre so ein Punkt, den man in vielen Branchen antreffen könnte. Ne? Umsatzkonzentrierung muss nicht heißen, dass das auch gewinnoptimal ist. Ja, ich glaube, Sie waren. Okay.
Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass dann versucht wird, auch darüber hinaus irgendwie ein Paket anzudrehen oder sowas, dass der Kunde dann, womit der Kunde dann vielleicht später eher nicht so viel anfangen kann, und dann kommen dann Folgekosten wieder.
Ja, richtig. Ne? Vielleicht. Was in der Softwareindustrie häufig stattfindet, ist dann der Streit darum, was jetzt eigentlich Umsatz ist. Ja? Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir ja gesagt haben, dass der Verkauf der Softwarelizenzen ist sozusagen nur ein Teil des Gesamtumsatzes. Hinten dran stehen dann die entsprechenden Service- und Wartungsverträge. Ne? Wird das jetzt dazu gezählt oder nicht? Und dann kommt nämlich genau, wenn wir dieses mit den Wartungs- und Serviceverträgen mit dazu nehmen, dann kommt genau das nämlich ins Spiel, was Sie eben sagten. Ne? Dann in dem Moment, also man könnte erstmal sagen, okay, Software digital ist gut. Ne? Wenn wir die Lizenz auch für wenig Geld rausgeben, haben wir erstmal einen positiven Deckungsbeitrag gemacht. Das gilt natürlich nur für die Softwarelizenz als solches, weil hinter den hinter den Wartungs- und Serviceverträgen natürlich auch von unserer Seite, also von Seiten des Softwareanbieters, entsprechend was reingebuttert werden muss, ja, im Sinne von Kapazitäten. Ja. Inflation? Ja, könnte man sich vielleicht vorstellen, ist jetzt nicht so viel, ja. Richtig, wird jetzt bisher weniger genannt, aber könnte man sich auch vorstellen. Okay. Ja, was haben wir hier? Was haben wir hier an dieser Stelle? Ne? Ja. Können wir, glaube ich, einfach mal überspringen. Weiß jetzt gar nicht, was uns das sagen soll hier. Gestaltung der Vertriebsaktivitäten. Was wir jetzt mal hier vorstellen werden im Weiteren, ist so ein Referenzmodell. Ein Referenzmodell wie man sich den Softwarevertrieb in so einem Unternehmen vorstellen kann. Und zwar im Softwarevertrieb, wir haben jetzt hier drei verschiedene Bereiche des, von Softwareaktivitäten mal unterschieden. Der erste wäre da für uns ab jetzt irrelevante, ne, einfach mal sogenanntes Transactional Selling, ne, Kauf einer PC-Software über das Internet oder in einem Großmarkt. Also da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu machen, sondern die Punkte 2 und 3, die interessieren uns. Die Punkte 2 und 3, wenn wir also komplexere Produkte entsprechend an den Kunden vertreiben, etwa eine Supply Chain Management Software oder eine komplette ERP-Software. Ne, das ist das, worüber wir uns jetzt hier unterhalten werden. Und es geht, wie gesagt, darum, mal ein Referenzmodell aufzuzeigen, um Ihnen so ein Gefühl dafür zu geben, wie das aussieht. Und ein Referenzmodell ist im Grunde genommen so ein Modell, an dem man sich orientieren kann oder orientieren sollte, wie auch immer, wenn man einen solchen Vertrieb entsprechend aufbaut. Ne? Gehen wir vielleicht direkt mal in die entsprechenden Abbildungen rein. Hier haben Sie lediglich nochmal Informationen darüber, welche Infos in den folgenden Grafiken jetzt alle drinstecken. Die können Sie sich dann ja wieder aus Klicks runterladen. Ach ja, übrigens von wegen Klicks runterladen. Danke für Ihre Anmerkungen, die Sie das letzte Mal gemacht haben. Das war eigentlich eine sehr positive Bewertung der ganzen Veranstaltung, was, glaube ich, dreimal drin stand und was völlig zu Recht drin stand, war als kleine Kritik, es wäre besser, wenn die Folien vor der Veranstaltung da wären. Was kann ich dazu sagen? Ich kann dazu sagen, ja, das wäre besser, wenn die Folien vor der Veranstaltung da wären. Ich gebe Ihnen in jeder Hinsicht recht, das haben wir bis jetzt auch immer so gehalten. Ja. Das hat diesmal einfach nicht geklappt, weil dieses ganze Thema Softwareindustrie, was wir hier aufziehen, ist einfach wirklich total neu. Ja. Das ist auch das erste Mal, dass wir das machen und sozusagen kommt es immer so just in time hier praktisch in die Pipeline rein. Ja. Das wird sozusagen immer Dienstagmorgens wird es fertig. Ja. Deswegen sind wir da immer ein bisschen spät dran. Also was in diesen Grafiken drin steht, ist zum einen der sogenannte Process Owner. Unter einem Process Owner, ja, Deutsch Prozesseigentümer, ja, wird aber kein Mensch sagen, ja, also bleiben wir bei Process Owner, ja, ist die Organisationseinheit, die letztendlich dafür verantwortlich ist, dass der entsprechende Prozess sauber funktioniert. Ja. Und für die Durchführung verantwortlicher Abteilungen bzw. Personen sind auch in den Abbildungen drin, also etwa der Bereich Marketing, Vertriebsbeauftragter oder der Bereich Pre-Sales. Also Pre-Sales ist so die etwas technisch orientierte Abteilung, die vorher mit dem Kunden auch abklärt, ob er beispielsweise seine Lösung in die IT-Infrastruktur unterbringen kann. Wir haben weiterhin ein paar unterstützende Geschäftsbereiche hier drin, den Bereich Vertrieb, Marketing, wieder dieses Pre-Sales, Delivery, Management und die Rechtsabteilung, ja, dann wird es immer kritisch hier. Die informierenden Dezernate, das klingt eher so ein bisschen nach Uni oder Personen hinsichtlich der Projektergebnisse. Die unterste Zeile gibt Aufschluss über den im CRM-System einzupflegenden Stand der aktuellen Akquisebemühungen. Das ist vielleicht ein Punkt, auf den wir hier noch ein bisschen zu wenig eingegangen sind, dass es eben solche CRM-Systeme gibt, Customer Relationship Management Systeme, wo wir praktisch Informationen über unsere Kunden entsprechenden dort eintragen. Und also jetzt nicht nur logischerweise Namen des Kunden und Adresse, sondern auch Informationen darüber, wie dort der Stand der Akquisebemühungen ist. Also wie groß ich vielleicht einschätze die Wahrscheinlichkeit, diesen entsprechenden Kunden zu gewinnen. Oder da stehen auch solche Informationen drin, wie Namen von Personen bei dem entsprechenden Kunden, von dem ich denke, ja, der ist mir als Softwareanbieter sehr wohlgesonnen. Und dann gibt es auch einen Eintrag für entsprechende Namen von Leuten bei diesem Kunden, wo ich weiß, oh, der ist wäre eigentlich lieber bei der Konkurrenz. Ja. Das ist insbesondere dann wichtig, dass man diese Informationen und Namen hat, wenn es irgendwo in einem Projekt Probleme gibt. In dem Moment, wo es Probleme zu kommunizieren gilt, wird man das natürlich immer lieber an jemanden tun, wo man weiß, okay, der ist so ein bisschen auf unserer Seite, ja, als dass man es demjenigen kommuniziert, der auf den Anlass wartet, uns abzuschießen. Ne? Das sind so alles so Informationen, die in solchen Customer Relationship Management Systemen drin sind. Was kennen Sie für Customer Relationship Management Systeme? Was wären da so die vielleicht so ein paar gängige Lösungen? Irgendwelche Ideen? Ja, also die, ja, oder was? Oder war das eher Ratlosigkeit? Okay. Also die, logischerweise bietet die SAP bietet sowas an, ja, CRM, Customer Relationship Management. Ein bekannter Anbieter ist noch Siebel, ja, also Siebel wäre so ein Beispiel, ist im letzten Jahr, glaube ich, von der Firma Oracle gekauft worden, ja. Oder was ein ganz spannender neuer Anbieter ist, ist dieses Salesforce.com. Salesforce.com ist insofern spannend, das ist ein Softwareanbieter aus den USA, der Customer Relationship Management Lösungen nach dem ASP-Modell anbietet. Also nach diesem Application Service Providing Modell. Das heißt, Sie als Kunde von dieser CRM-Lösung müssen nicht die ganze Software bei sich runterladen und installieren, sondern Sie richten sich sozusagen einen Account ein auf der entsprechenden Seite des Anbieters und können dort dann die Lösung nutzen. Das ist mittlerweile eine Softwarelösung, die gerade von nicht so ganz großen Unternehmen genutzt wird, so ging das zumindest los, aber die scheint richtig gut zu sein, weil mittlerweile ist auch die SAP alarmiert, dass das durchaus ein sehr, sehr ernstzunehmender Kunde ist. Ne? Die Software AG nutzt das zum Beispiel, das wird Ihnen der Herr Gassmann, wird uns das nächste Woche unter anderem auch mal erzählen, wie die dort vorgehen. Ne? Ja, des Weiteren werden die Key Performance Indicators auf der entsprechenden Folie XXX, also die wir da vor ein paar, die wir da hatten, entsprechend angegeben. Ne? Ne? Und das ist jetzt hier mal so richtig ein paar Folien, wie sie dann in der Praxis verwendet werden. Also da wurde in dem Fall wurde eine Beratungsgesellschaft beauftragt, die mal solche Referenzvertriebsprozesse entsprechend aufschreibt. Und das ist jetzt hier einfach mal so zu lesen, dass wir uns hier jetzt mal anschauen, was denn eigentlich die Auslöseimpulse von so einem Vertriebsprozess sein können. Ja, so ist hier dieser Teil links zu verstehen. Also da könnte zum Beispiel Ausgangspunkt sein, dass ein Kunde eine Ausschreibung gemacht hat, ja, so nach dem Motto, ich suche Softwarelösung für mein Vertriebsreporting, ja, oder für irgendwas anderes und hat vielleicht auch schon ein Pflichtenheft angefertigt, ein Pflichtenheft, in dem halt drin steht, so und so und so soll meine Lösung genau aussehen. Ja. Oder Auslöseimpuls eines Vertriebsprozesses könnten eben sein, unsere Marketingaktivitäten, ne, gemäß Marketingplan, Adressbeständen, ne, wir könnten da irgendeinem auf die einen potenziellen Kunden auf die Pelle gerückt sein, ja, über die Adressbestände, ja, oder irgendwelche spontanen Marketingaktivitäten. So ging es praktisch los. Und das ist jetzt so ein relativ einfaches Modell an und für sich, einfach damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen, wie das in der Praxis abläuft. Also es ist relativ logisch, ja, dass wenn wir Ausschreibungen sehen, auf die wir als Softwarehaus passen, also wir bewerben uns praktisch in dieser Ausschreibung, dass wir die entsprechenden Pflichtenhefte und die entsprechenden Anfragen prüfen. Und wenn das alles in Frage kommt, endet das alles in einer sogenannten Lead-Übernahme des Vertriebs. Also der Vertrieb nimmt dann ab diesem Moment sozusagen hier die Prozess-Ownership, ja, also die Verantwortung für das, wie es dann entsprechend weitergeht. Ne? Unter Umständen in entsprechende Absprachen mit anderen Geschäftsbereichen, ja, geht es dann so weiter, dass wir dann aufgrund dieses Pflichtenheftes entsprechend prüfen den Bedarf und die Machbarkeit, ja, und hier alles sozusagen verantwortet von den entsprechenden Vertrieblern. Was die Vertriebler dann im Wesentlichen im nächsten Schritt zu tun haben, wenn dieser Auslöseimpuls erstmal erfolgt ist, sie werden versuchen, eine unternehmensinterne Lösung zu erarbeiten. Ja? Also, und das geht insofern so los, dass man versucht, so eine Art Generalkarte anzulegen, wo der USP des eigenen Unternehmens, der Nutzen des Kunden, ein bestimmtes Vorgehensmodell entwickelt wird und eine Unternehmenspräsentation beim Kunden vorbereitet wird. Um dem Kunden sozusagen in der ersten Präsentation mal zu zeigen, dass man als Softwarehaus natürlich hervorragend geeignet ist, genau dieses Projekt entsprechend durchzuführen. Der Erstbesuch wird dann durchgeführt, alles in der Verantwortung des Vertriebs, die Durchführung hier von dem Vertriebsbeauftragten, zum Teil unter einer Mitarbeit von dem Bereich Pre-Sales. Andere Geschäftseinheiten können entsprechend eingebunden werden. Vielleicht gibt es da schon die eine oder andere Erfahrung mit so einem Bereich, mit so einem Kunden. Und dann geht es eben weiter, dass man ein sogenanntes Lösungskonzept oder Solution-Konzeption, wie es hier steht, erarbeitet und eine entsprechende Präsentation beim Kunden entsprechend aufbaut und durchführt. Das alles muss natürlich nicht so ablaufen, ja, aber das verdeutlicht, finde ich, ganz gut, wie dieser Ablauf entsprechend aussieht. Man bewirbt sich also richtig direkt beim Kunden mit verschiedenen ganz bunten PowerPoint-Präsentationen entsprechend beim Kunden, wird dem versuchen, von seiner eigenen Kompetenz zu überzeugen, beispielsweise mit einem besonders guten Vertriebsmenschen, ja, oder auch mit vielen Referenzen, Referenzimplementierungen. Sowas kommt in der Regel ganz gut, wenn man sagt, ich bin jetzt hier in der Druckindustrie unterwegs, habe hier einen Kunden aus der Druckindustrie und habe das schon bei 27 anderen in dieser Branche gemacht. Das kommt immer in der Regel relativ gut an. Vorbereitung, Analyse, Solution Workshop, das ist eine Sache, die häufiger gemacht wird, dass man dann entsprechend sagt, okay, wir machen einen Workshop, der dauert vielleicht 2 bis 3 Tage. Und dann demonstrieren wir dem Kunden entsprechend, was sozusagen alles möglich ist. Das wird zum Teil allerdings vom Kunden auch entsprechend so diktiert, dass es für die Vertriebsmitarbeiter in vielen Fällen nicht so der reine Spaßfaktor ist, sondern das müssen sie sich auch zum Teil vorstellen als knallharter Wettbewerb. Es ist nämlich mittlerweile nicht mehr selten, dass der Kunde im Rahmen von solchen Workshops verschiedene Anbieter gegeneinander antreten lässt. Ja, dass der Kunde sagt, okay, ich brauche eine Lösung im Bereich CRM, also so einen Fall kenne ich jetzt, und da ging es um die Entscheidung, ob SAP mit MyCRM zum Zuge kommt oder ob Siebel zum Zuge kommt. Und die hatten von diesen beiden Unternehmen, SAP und Siebel, die hatten in diesem Falle beide ein Team da reingeschickt, ja, in so einen richtigen Wettbewerb. Ja. Die waren genau eine Woche damit beschäftigt. Ja. Und in dieser einen Woche, 5 Tage, hatten beide Teams eine bestimmte Aufgabe des Kunden zu lösen. Und die sind dann richtig gegeneinander angetreten. Wie Sie sich vorstellen können, das war ein richtig großer Kunde. Es ging um richtig viel Geld. Ja. Und die haben sich da beide Seiten nur einen absoluten Basissatz zahlen lassen, diese Softwarehäuser, weil sie gesagt haben, okay, mit vielleicht 50%iger Wahrscheinlichkeit oder jeder hatte für sich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher eingeschätzt, weiß ich nicht, kommen wir dann zum Zuge. Ja? Aber da können Sie sich dann ja auch vorstellen, wie das dann aussieht. Ne? Da ist dann so ein Team von 5, 6 Leuten jeweils da, die arbeiten 5 Tage Tag und Nacht. Ne? Um diesen Deal zu bekommen. Denn wenn sie diesen großen Deal nicht bekommen, das sind dann diese Key Accounts, sondern die richtig großen Deals, ne? Dann sprechen sie nach bei ihrem Chef vor. Ja, das ist dann ein schönes Beispiel dafür, dass es auch nicht immer lustig zugeht, ne? in dem Vertriebsbereich. Ne? Die eine Hälfte gewinnt, die andere verliert. Ne? Ja, aber ich meine, andererseits darf man es jetzt natürlich auch nicht überbewerten. Ich meine, das ist in anderen Branchen ist natürlich auch gang und gäbe. Ne? Wenn Sie sich so ein Architekturbüro oder so anschauen, ja, die bewerben sich ständig auf Ausschreibungen, um eben einen solchen Deal zu bekommen. Ne? Also hat die Softwareindustrie eigentlich auch nur das eingeholt, was es in anderen Branchen auch schon gibt. Ne? Ja, weitere Punkte hier, die Durchführung von so einem Analyse-Solution-Workshop. Wir bereiten die Präsentationen vor, wir führen sie durch und wir versuchen natürlich entsprechenden Kontaktaufbau mit dem Kunden durchzubekommen, eine Feinkonzeption aufzustellen, um dann schließlich dann letztendlich hier über so ein paar Zwischenschritte dann wieder zum Kunden-Kickoff zum Abschluss zu bekommen. Ne? Also keine Sorge, Sie müssen jetzt für die mündlichen Prüfungen dieses Referenzmodell sozusagen hier Bubble für Bubble auswendig lernen. Ja. Ich fand es aber insofern eine ganz gute, ganz gute Folien, so in dem Sinne, dass ich schon denke, dass die ganz gut hoffentlich vermitteln, ja, was in so einem Vertriebsprozess eigentlich stattfindet und worum es da eigentlich geht. Ne. Es geht um eine ganz enge Interaktion mit dem Kunden. Es geht darum, dem Kunden immer wieder zu zeigen, was man letztendlich machen kann, was man in der Lage ist zu machen. Und da spielen natürlich auch viele technische Fragen dann eine Rolle. Das sind also logischerweise dann nicht nur PowerPoint-Charts, bunte Bilder, die Sie machen, sondern so typische Fragen wären dann die, okay, Sie verkaufen uns hier ein CRM-System und Sie sind jetzt vielleicht die Firma Siebel. Ja, ansonsten haben wir bei uns in unserem Unternehmen SAP-Software. Jetzt zeigen Sie doch mal, wie die technische Integration geht. Und dann müssen Sie dann eben auch entsprechende Mitarbeiter dabei haben, die technisch fit sind, die dann eben zeigen können, über welche Schnittstellen, über welche Gateways dann entsprechend in dem Fall diese CRM-Software in die SAP-Welt integriert wird. Ne? Und wenn diese Integration nach 5 Tagen eben nicht funktioniert, dann hat man eine schlechte Prognose für das Projekt, ne, wie das laufen würde. Ne? Also auch natürlich sehr technische Fragestellungen, die hier dann entsprechend mit bearbeitet werden. Das Vertriebscontrolling bedient sich auch häufig hier einer solchen sogenannten Vertriebspipeline oder eines solchen sogenannten Funnels, ja, im Sinne von so einem Vertriebstrichter. Und die Idee ist hier einfach die, dass man sozusagen eine Rückwärtsrechnung aufbauen kann, ja, indem man aus Erfahrungswerten mal ableitet, wie viele Deals man letztendlich abschließen wird. Ne? Und das ist jetzt hier so ein Beispiel für einen solchen Sales, der hier im Mittelstand, so eine Unternehmensgröße 20 bis 30 Mitarbeiter, wenn man dort entsprechend seine Softwarelösungen verkaufen soll. Und da sehen Sie mal, also auf den ersten Blick fiel mir auf, als ich das Bild gesehen habe, dass so ein Vertriebsmitarbeiter ganz schöne Nehmerqualitäten haben muss. Ja. Denn von 25.000 Potenzialadressen, ja, das ist also das Verhältnis, von dem wir hier ausgehen müssen. Was dieser Trichter eigentlich sagt, ist Folgendes. Wenn wir 25.000 Potenzialadressen haben, ja, wird nur jeder Zehnte davon, also 2.500, zu einem solchen Lead, also wie gesagt, so ein potenzieller Kunde, der kann cold, warm oder hot sein. Ja, auch das ist dann so die Sprache der Praxis entsprechend. Ne? Der Name sagt so ein bisschen cold, denkt man, na gut, wahrscheinlich klappt es eh nicht, warm könnte klappen und hot, oh, der hat Feuer gefangen sozusagen, dem können wir die Sache vielleicht verkaufen. Daraus werden dann sogenannte Opportunities, ja, also wir bleiben in unserer englischen Sprache, ne? Und hier entsprechend mit so kleinen Wahrscheinlichkeiten bewertet. Ne? Also nach dem Motto, hier haben wir die Opportunities, wo wir denken, okay, mit mehr als 20%iger Wahrscheinlichkeit, da bleiben noch 2250 übrig. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% sind es nur noch 150, mit einer Wahrscheinlichkeit von größer 80%, naja, so ganz kann man das nicht mit Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, sehe ich gerade, das kommt nämlich auch nicht so ganz hin. Sind es dann hier noch 30, ja, denn hier bleiben dann letztendlich 15 drin. Also ich glaube, wenn ich mir das hier so angucke, also nehmen Sie das einfach mal so als dicke Daumenregeln, ja. Ich glaube, wenn Sie nämlich das nämlich als Wahrscheinlichkeiten hier nehmen, das ist halt die Praxis zum Teil, ne, dann kommen wir hier in Probleme rein, ja, mit diesen Dingern hier, ne. Also im Grunde genommen ist das Ding aber insofern eine sinnvolle, oder ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, vor dem Hintergrund, dass man, wenn man solche Zahlen hat, ja, dass man dann natürlich eine Rückwärtsplanung ganz gut machen kann. Ne? Oder die, dass man dann eben sagen kann, okay, wenn ich letztendlich Kapazitäten habe, ja, und in diesem Fall vielleicht hier 90 oder 100 Deals pro Jahr zu machen, ja, das sind jetzt vielleicht meine Personalkapazitäten, die ich habe, und das sind meine Vorgaben, die ich geben möchte als CEO, ja, dass man dann vielleicht sagt, okay, und dann brauche ich eben so und so viele Cold, Warm, Hot Leads, ja, however wir diese Dinger dann bezeichnen, ne, also im Sinne von einer solchen Rückwärtsrechnung. Ne. Ist auch hier gilt, ne, das ist jetzt also keine hehre Wissenschaft, ne, das sehen Sie ja schon, ne, sondern das ist eher dann so Tools, mit denen dann entsprechend die Praxis arbeitet. Ne. Ja, wir werden am nächsten Dienstag den Alexander Gassmann von der Software AG hier haben, der hier zu diesem Thema weitermachen wird im Bereich Vertrieb und uns das mal aus der Perspektive der Software AG mal erzählt. Das ist sicherlich auch ganz, ganz spannend, weil die haben mittlerweile im Bereich XML, SOA-Lösungen sind die eigentlich relativ weit vorne dran. Und wir werden dann nach der Veranstaltung von Herrn Gassmann, werden wir uns dann hier in der Vorlesung kümmern um das Thema Software Pricing, also Preismodelle für Software. Das werden dann die letzten beiden der Veranstaltungen sein, dass wir schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Und was wir dann in der Übung noch zusätzlich einbauen werden, das wird ein Punkt sein, den wir eigentlich in der Vorlesung hier machen wollten, aber den wir dann jetzt nicht mehr reinkriegen, ist der Bereich Open Source Software, also Ökonomie von Open Source Software und insbesondere auch die Fragestellung, wie sozusagen Unternehmen Open Source Projekte in ihre eigenen Strategien einbauen. Und dann würde ich Ihnen noch abschließend ganz gerne ans Herz legen, ich denke, wir haben am nächsten Donnerstag, also übermorgen ist es ja schon, in der anderen Veranstaltung den Jürgen Henn hier, der ist Partner bei IBM Consulting und ist der Mensch bei der IBM, der verantwortlich ist für die ganze serviceorientierte Architekturstrategie. Und der wird hier einen Gastvortrag halten zum Thema SOA und Geschäftsmodelle. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch wenn das natürlich für Sie nicht prüfungsrelevant sein wird für den Bereich Internet Economics, dass das eigentlich für den einen oder anderen ganz spannend sein könnte und sollte. Ne? Ja, für heute, merci, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.